Sagen Sie jetzt mal bitte
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell?
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
Das anarchistische Radio Berlin widmet sich mit der Dokumentation zweier Veranstaltungen dem häufig vergessenen Thema des ruralen Raums. In der zweiten Veranstaltung, die im September in Dresden im AZ Conny im Rahmen der Libertären Tage aufgenommen wurde, geht es anhand vieler praktischer und konkreter Beispiele darum, wie anarchistische und insbesondere anarcho-syndikalistische Initiativen im ländlichen Raum entstehen können, auf welche Schwierigkeiten sie dabei treffen und wie diese überwunden werden können.
Hallo, dann begrüße ich euch erstmal ganz herzlich zu meinem Vortrag Anarcho-Syndikalismus auf dem Land. Genau, ich bin heute spontan für einen Kollegen eingesprungen. Ich stelle mich erstmal vor, ich bin der Wolf von der FAU Dresden. Ich selber komme hier aus den Dörfern in der Region, deswegen bin ich auch ein bisschen connected damit. Und genau, bin halt sowohl in der AG der FAU Dresden, die sich Schwarz-Rote Bergsteige nennt, dazu sage ich gleich noch ein bisschen was, als auch ein Teil der Menschen, die hier mandatiert sind für die Betreuung der Region Elbsandsteingebirge Oberelbe von der FAU Dresden aus. Genau, ich würde sagen, wenn es Fragen gibt, dann klären wir das kurz, ansonsten machen wir die Diskussion dann am Schluss. Genau, ich würde das hier auch aufzeichnen, ich hoffe, dass das für alle okay ist. Genau, möchte mich, bevor ich jetzt richtig anfange, erstmal nochmal ganz herzlich bedanken. Das ist jetzt die letzte Veranstaltung der FAU auf den Libertären Tagen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den VeranstalterInnen für die tolle Orga, auch für die Arbeit, die sie sich jetzt gemacht haben, das Programm weiter durchzuziehen, trotz der dramatischen Ereignisse in Bautzen, das irgendwie zu handeln. Leider war das ja bei den Libertären Tagen 2011 schon ein ähnliches Problem und dann ist es als Veranstalter natürlich immer sehr schwer, irgendwie abzuwägen, was Mensch jetzt macht. Genau, und wir danken natürlich auch sowohl dem Platz da als auch dem AZ Conny, die uns hier Platz geboten haben während der Libertären Tage für diese Veranstaltung. Worum soll es gehen? Grob den Inhalt umrissen. Zuerst wollen wir ein bisschen darauf kommen, was wir für Probleme bestehender Projekte, gerade anarchistischer und linksradikaler Projekte auf dem Land wahrnehmen. Dann wollen wir einen groben Umriss liefern von Gegenkonzepten in einem vierschrittigen Plan. Und dann einen kleinen Exkurs über Vorteile und mögliche Themenfelder, Konzepte von Apolitik auf dem Land und speziell anarcho-syndikalistische Politik auf dem Land geben. Schließlich will ich dann die schwarz-roten BergsteigerInnen nochmal ausführlicher vorstellen und unsere konkrete Arbeit vor Ort hier im Elbsandsteingebirge. Genau. Kommen wir zum ersten Punkt. Was nehmen wir für Probleme wahr? Von anarchistischen Projekten, von alternativen Projekten, die versuchen, irgendwie Akzente auf dem Land zu setzen oder allein nur als irgendwie politische alternative Projekte auf dem Land zu existieren. Erstmal sei dazu gesagt, wie haben wir das, was wir hier erzählen, festgestellt? Viele von uns sind irgendwie mit Landprojekten connected, in unterschiedlichsten Ecken, vor allem Deutschlands. Genau, die haben wir gefragt, haben auch nochmal in Vorbereitung auf die Konzepte, die wir uns eben erarbeiten wollten, für das Elbsandsteingebirge nochmal konkreter nachgeschaut, an ein paar Stellen konkret nachgefragt. Und im Prinzip ist das so eine Sammlung aus eigenen Erfahrungen und Gesprächen mit Leuten aus vielen verschiedenen Kommunen und Projekten, was wir hier präsentieren. Da wird es auch immer mal praktische Beispiele geben. Genau, was wir auf jeden Fall als einen der größten Punkte wahrnehmen, ist, dass oft nach ein paar Jahren der Existenz von Projekten kaum noch Kontakt zu anderen Strukturen besteht, also sei es in die Stadt, wo sich die Projekte meistens irgendwie gebildet haben, die Projektgruppen meistens gebildet haben, kein Kontakt mehr besteht, als auch zu anderen ländlichen Strukturen, die zum Teil manchmal nur ein paar Kilometer entfernt sind. Genau, die Gründe dafür sind sehr vielfältig und hier ein kurzer Input aus den Befragungen, die wir haben. Also zum einen liegt es ganz massiv an einer höheren Fluktuation in Städten. Auf dem Land ist es meistens so, dass Gruppen sehr, sehr langjährig existieren, wenn sie weiter existieren, in denselben Konstellationen. Und dass, wenn überhaupt, meistens zur jüngeren Generation in den Ortschaften irgendwie Kontakt aufgebaut werden kann, der dann gleichzeitig mit dem relativen Erwachsenwerden, also somit klassischerweise mit Beginn von möglicher Ausbildung, Studium oder Ähnlichem, diese neu geknüpften, also die Menschen, die Menschen neu kennengelernt haben, dann wieder aus der Ortschaft verschwinden. Und es so einerseits nie zu einem Nachzug von neuen Leuten in den Projekten kommt oder sehr wenig. Und gleichzeitig eben auch diese Kontakte in die Ortschaften immer wieder im Nichtsverlaufen abbrechen. Das heißt, es sich nie irgendwie so längere belastbare Kontakte irgendwie bilden zu den AnwohnerInnen in den Städten, die da einfach aufwachsen. Oft entfalten Projekte keine besondere politische Relevanz. Kontakt besteht daher immer nur irgendwie aus den Städten oder zu Politgruppen über Privatkontakte von früher meistens. Genau, dass diese politische Relevanz fehlt, liegt oft einerseits daran, dass das nie so geplant war, also dass Projekte oft von vornherein eher so eine Art Landflucht ins Private bedeutet haben für die TrägerInnen irgendwie dieser Projekte. Zum anderen aber auch oft, dass Mensch irgendwie mit ganz idealisierten Vorstellungen irgendwie an Hausprojekte oder Landprojekte irgendwie rangegangen ist, dann veränderte Tatsachen vorfindet vor Ort und dann irgendwie eine Konzeptlosigkeit herrscht, wie Mensch damit umgeht oder eine Resignation. Daraus resultierend bieten die meisten Projekte, die wir kennengelernt haben oder mit denen wir Kontakt hatten, keine oder nur ganz wenige offene Angebote. Also es ist total selten bei den Projekten, dass es dann irgendwie sowas gibt wie eine Küfer oder dass zu öffentlichen Vorträgen eingeladen wird mal oder einer Kulturveranstaltung. Und selbst wenn das passiert, dann ist das eher meistens dann über städtische Szenemedien passiert oder über Hörensagen, aber es wurden seltenst irgendwie Wege gegangen, wie eine Anzeige zu schalten in der lokalen Zeitung oder mal an die schwarzen Bretter zu gehen oder ähnliches. Genau, die Projekte sind oft auch personell, wenn sie zusammenkommen, eher aus einem politischen Dunstkreis heraus entstanden und weniger irgendwie durch einen Kern von politisch aktiven Leuten, die da eine gewisse Erfahrung und ja eine gewisse Priorität auf politische Projekte irgendwie mit sich bringen. Deswegen sind die oft inhaltlich indifferent. Ganz oft ist uns begegnet so ein Hang zum Esoterischen, so Überschneidung mit der spiritualistischen Szene oder gar religiösen Leuten. Und ein paar Projekte, die wir kennengelernt haben, sind dann eben auch in so eine regressive, das heißt rückschrittliche Kapitalismuskritik irgendwie gekippt oder in so Verschwörungstheorie-Kram und ähnliches über die Jahre. Dann ziemlich oft scheitern Projekte auch als Projekte. Also eine Gruppe kommt irgendwie, macht ein Projekt auf, meinetwegen Drei-Seiten-Hof, und dieser Projektcharakter und der Gruppe, die das eigentlich tragen wollte, zerfleischt sich dann irgendwie, und was dann zurückbleibt, ist dann eher ein Privatwohnsitz von Leuten, die übrig geblieben sind. Und dementsprechend ist dann da auch zum einen der Kontakt schwer, weil die Leute dann eben politisch oft sehr resigniert sind. Zum anderen der politische Anspruch dann auch weg. Ich meinte auch irgendwie, dass in die Dorfgemeinschaften hinein wenig gewirkt wird, wenn es dann Sachen gibt. Meist gibt es halt nur unserer Erfahrung nach direkten Kontakt zu den anliegenden NachbarInnen oder zu den HändlerInnen im Ort. Grund dafür sind eben neben dem schon genannten auch Vorurteile bei den Leuten, die aufs Land ziehen, gegenüber den Dorfgemeinschaften, mangelnder Elan oder eben Konzeptlosigkeit, dass es vorher nicht wirklich einen Plan gab, wie Mensch da irgendwie rangehen will, irgendwie auch politische, lebenskonzeptliche Akzente irgendwie in so einer Dorfgemeinschaft zu setzen. Und schließlich scheitern viele Projekte dann daran, dass sich Leute schlichtweg verstreiten, sich auf den Keks gehen, irgendwie so eine Art U-Boot-Koller entwickeln, eben weil Mensch eben auch gegenüber der Dorfgemeinschaft oft relativ resigniert ist und sich dann irgendwie das direkte soziale Umfeld irgendwie auf die paar Leute beschränkt, mit denen Mensch zusammenwohnt. Ursachen dafür sind unserer Meinung nach vor allem mangelnder personeller Austausch. Also es ist nicht wie bei Wohnprojekten in der Stadt, wo halt irgendwie alle halben, dreiviertel Jahr bei größeren Projekten man eine neue Person einzieht, frischer Wind reinkommt, dann auch Leute von anderen Projekten immer mal zugegen sind oder Mensch Veranstaltungen im Haus hat und davon leben Hausgemeinschaften unserer Meinung nach in der Stadt ganz massiv, dass Mensch eben vernetzt ist über das eigene Projekt hinaus und sich dann A, auch mal mit anderen Leuten unterhalten kann, mal auskotzen kann und B, dass Mensch auch einfach die Möglichkeit hat, wenn es sozial irgendwie nicht mehr miteinander passt, zum Beispiel ein anderes Projekt zu ziehen. So, ohne dass Mensch sich total verkracht und irgendwie ein wilder Kampf über das Wohnprojekt jetzt an sich ausbricht. Genau, es fehlt insgesamt eben Gesellschaftlichkeit, soziale Dynamik damit. Es entwickelt sich auch oft, vor allem im kulturellen Sektor, aber nicht nur, auch so ein Frust darüber, dass eben nichts passiert, was Mensch nicht selber organisiert hat. Also Mensch kann nicht einfach mal im Regelfall irgendwo hingehen und dann ist da was Hübsches organisiert und Mensch hat einfach keinen Finger dafür krumm gemacht und kann einfach mal genießen, dass Mensch da jetzt was vorfindet. Dabei haben Landregionen eigentlich auch viele Vorteile, die wir sehen. Zum einen, dass irgendwie Immobilien im Wesentlichen billiger sind, was ganz andere Möglichkeiten gibt irgendwie für Projektgruppen als in der Stadt. Also, dass Mensch auch größere Gelände einfach mal zukaufen kann und so weiter und wirklich Platz für Entfaltung von Ideen und Projekten hat. Insgesamt auch sonst in mancher Hinsicht irgendwie mehr Freiräume vorhanden sind, also sei es, dass einfach weniger Bullen, weniger Ämter und so weiter draufschauen, was eigentlich gerade konkret passiert, sondern dass es eher so Aushandlungsprozesse in der Kommune sind irgendwie, also in der Gemeinde, was Mensch machen kann und was nicht. Beispiele sind da zum Beispiel aus dem Wendland, wo es so ein paar linke Dörfchen ja gibt mittlerweile, wo es gang und gäbe ist, dass da Spontis mit 100 Leuten sind, die dann irgendwie in allerbester passiver Bewaffnung und so weiter, das kann Mensch jetzt finden, wie Mensch will. Ich finde es ein bisschen militanzfetischisierend, aber ich meine, da wird dann halt mal wieder wie in den 80ern irgendwie mit Motorradhelmen und langen Stangen und so weiter demonstriert und da kommt halt kein Bulle, weil die müssten da eine Dreiviertelstunde von Dannenberg rausfahren, um überhaupt erstmal da zu sein. Das so, also Staat hat einfach weniger Zugriff, das lässt sich in ganz viele Richtungen irgendwie, lassen sich da Dinge draus machen. Gleichzeitig hat man leichte Aufmerksamkeit und eine Relevanz in der Öffentlichkeit und Presse irgendwie auf Dorfgemeinschaften. Das hat Gesundheit, das hat der Infoladen Zittau sehr schön bewiesen. Zittau, kleines Kaff, ganz am östlichen Zipfel irgendwie Sachsens. Als die eröffnet haben, die haben dann halt relativ viel Pressearbeit gemacht und es klappt auch immer noch. Und hatten zum Beispiel einen Doppelseitenartikel in der lokalen SZ, als die ihren Umsonstladen aufgemacht haben, wo die lang und breit das Konzept erklärt haben von Umsonstökonomie und Ähnlichem. Und das ist halt, es passiert prinzipiell wenig Spannendes oftmals in so einer Landregion. Das heißt, wenn man Spannendes generiert, findet Mensch auch den Raum dafür, das irgendwie in den Medien irgendwie zu vermitteln. Genau, prinzipiell war es auch nicht immer so, dass auf dem Land nichts ging. Wir kennen das, also in Deutschland ist es mittlerweile bis auf ganz wenige Regionen, dass sich linke und alternative Politik und Lebensentwürfe im Wesentlichen irgendwie auf die urbanen Zentren konzentrieren, zumindest wahrnehmbar. Das kennen wir natürlich prinzipiell auch aus anderen Ländern, dass das nicht so sein muss. Also gerade in Spanien, Griechenland, Italien gibt es sehr breite Projektbewegungen mit tiefergehenden politischen Ansprüchen auch in den Landregionen. Aber auch in Deutschland war das noch nicht immer so, dass es irgendwie so urban zentriert war. So hatte die FOD, die Vorgängerorganisation der FOU in der Weimarer Republik, zum Beispiel eine Vielzahl von Ortsgruppen, gerade hier in der Region, auch auf Dörfern mit zum Teil nur 150 EinwohnerInnen. KPD, Antifa, Aktion, Rote Hilfe, dann nochmal viel mehr. Und andere Organisationen wurden auf Dörfern geradewegs zu Massenbewegungen, die halt breiter gesellschaftlich angelegt waren und nicht so auf eine Richtung, eine Denkrichtung orientiert waren. Zum Beispiel der Bund Proletarischer Freidenker oder die Roten Sportvereine und Ähnliches. So, das zeigt uns eigentlich deswegen hier auch so exemplarisch so ein Bild aus dem Erzgebirge, dass Dorfgesellschaften damals relativ fundamental für eine politische Bewegung im Land waren und die unterscheiden sich natürlich heute massiv von damaligen Dorfgemeinschaften in ihrer sozialen Struktur und auch in den Mediendiskursen. Aber prinzipiell kann man in dieser Geschichte halt auch sehr, sehr viele Ansatzpunkte entdecken für Landpolitik, also was da was Strukturen waren, die aufgebaut wurden, was damals irgendwie sinnvoll erschien, an Strukturen gemeinschaftlich zu schaffen und was dann auch zu einer Popularität von linken politischen Bewegungen irgendwie auf dem Land getaugt hat. Was wir gemacht haben, eben weil wir uns auch in anderen Kontexten relativ viel mit der ländlichen Geschichte hier befassen und da so Gedenkprojekte und Ähnliches haben, ist halt aktuelle und historische Herangehensweisen so gut wir können irgendwie zusammenzutragen und daraus irgendwie aktuelle Konzepte für Landpolitik zu entwickeln, für anarcho-syndikalistische. Und ein paar konzeptionelle Schritte wollen wir zunächst vorstellen, bevor es dann irgendwie in die konkrete Praxis geht. Das sind diese vier Schritte, die wir genannt haben, für die Entwicklung von neuen Landprojekten. Genau, Schritt 1 wäre für uns prinzipiell erstmal, wenn es nicht aus anderen Gruppen, zum Beispiel weil die Gruppe eine Verbundenheit zu einer gewissen Region hat oder Ähnliches eh schon feststeht, sich erstmal zu fragen, was könnte für das Landprojekt, was ich machen will oder was wir machen wollen, die richtige Region sein. Daran hängt natürlich auch die Frage nach der grundlegenden Konzeption, die eine Projektgruppe irgendwie vorhat. Also soll es eher ein Wohnprojekt, ein Social Center, eine Tagungsstätte oder eine Agrargenossenschaft sein, um so verschiedene Konzepte irgendwie zu erwähnen. Nicht selten, das eine ist für die eine Region irgendwie kann besser funktionieren als das andere. Also eine Agrargenossenschaft kann irgendwie in einem relativ langweiligen Landstrich ganz gut funktionieren, weil zum Beispiel die Bodenpreise massiv billig sind. Eine Tagungsstätte könnte da aber scheitern, weil die ÖPNV-Anbindung Mist ist und es landschaftlich nicht viele Leute anspricht. Das jetzt so als Beispiel, was da so für Überlegungen reinspielen. Nicht selten spielen in so einer Landprojektgruppe ja auch landschaftliche Präferenzen eine Rolle. Sind solche Punkte dann grob umrissen, stellen sich aber noch ein paar andere Kriterien bei der Wahl der Region, um die Fehler, die wir oben genannt haben, so ein bisschen zu umgehen. Das ist zum einen, wie weit ist die nächste potenziell uns unterstützende Stadt entfernt? Also haben wir Möglichkeit, noch mit einer urbanen politischen Bewegung vernünftig in Kontakt zu bleiben und das halt auch realistisch bewerten? Das ist was wir immer wieder merken. Natürlich kann man sagen, 2,5 Stunden mit dem Bus gurken ist auch noch voll okay. Das macht nur halt niemand so. Und sich da ist es auch ganz gut, sich vergleichend so ein bisschen anzuschauen, welche Wege wären von der urbanen Bewegung, in deren Nähe Mensch sich irgendwie ansiedeln will, tatsächlich auf sich genommen, um irgendwo hinzukommen. Was sind vielleicht schon Regionen, die etabliert sind, weil Leute da eh immer mal hinfahren. Und da so ein bisschen die Gefahr minimieren, dass einen nie jemand besuchen kommt oder nie jemand auf ein Bauwochenende kommt oder zur Unterstützung einer Veranstaltung. Damit verknüpft natürlich, wie gut ist das Projekt an ÖPNV angebunden. Wenn eine Region noch nicht eh schon von Linken oder Anarchisten frequentiert wird, dann irgendwie ganz nüchtern betrachten, gibt es realistische Chancen, das zu ändern. Im Fall in unserem Konzept ist es drin, dass wir viel Austausch von außen brauchen oder gerne hätten. Können wir das ändern und wenn ja, wie genau? Also können wir irgendwie Attraktivitätspunkte schaffen in unserem Projekt, die dazu führen, dass halt uns Leute öfter besuchen kommen? Dann die Frage, gibt es politisch gesehen für uns als Gruppe besondere Brisanzen in dieser oder jener Region, die für uns in Frage kämen? Zum Beispiel gibt es ein Atomkraftwerk, eine Grenznähe, reaktionäre Bewegungen, gegen die wir was machen wollten, Militär, Geschichte etc. Als Beispiel, als eine feministische Gruppe, die Bock hat, viel nach außen aktiv zu sein, würde sich hier in Sachsen vielleicht das Erzgebirge eher anbieten, wegen vieler christlicher Fundamentalistinnen, wo Mensch A ein Aktionsfeld hat, wo Mensch gegen agieren kann und viele Kampagnen dran hochziehen kann, B viele Jugendliche vorfindet, die von genau den Elternhäusern irgendwie die Schnauze voll haben. In der sächsischen Schweiz jetzt eher, sind eher organisierte Neonazis ein Thema, mit dem man sich nach außen politisch immer mal wieder auseinandersetzen muss. Genau, das können so Fragen sein. Dann natürlich auch, da wir alle von irgendwas leben müssen, wie könnte unser Lebensunterhalt in der Region irgendwie aussehen? Wie könnten wir den bestreiten? Also gibt es besondere Verdienstmöglichkeiten, die uns irgendwie liegen? Zum Beispiel Gastronomie, Tourismus, Schifffahrt, Forst, Agrarwirtschaft. nicht zuletzt auch die Frage, wie ist das Jobcenter in der Region drauf? Auch das ist spannend zu wissen und wie gut kann ich das erreichen? Dann hat die Region soziale Besonderheiten, die wir konzeptionell berücksichtigen wollen. Also zum Beispiel eine hohe Arbeitslosigkeit, auf die wir eingehen könnten, mit der wir uns befassen wollten, zum Beispiel weil wir Selbsthilfestrukturen aufbauen wollten. Oder genereller Strukturabbau, Engpässe in der Altenversorgung, solche Fragen, die dann wichtig sind, wenn es darum geht, wie wollen wir vielleicht auch kooperativ irgendwie mit unseren NachbarInnen, mit den AnwohnerInnen interagieren, wie wollen wir Schnittpunkte setzen mit den Leuten, die da schon wohnen und wie wollen wir Leuten irgendwie nahebringen, dass selbstverwaltete Strukturen irgendwie einen Sinn ergeben und das Leben bereichern. Und genau, dann natürlich auch die Fragen, was spricht sonst gegen die Region, zum Beispiel ein ganz besonderer Konservativismus irgendwie in einer Region, wo Mensch Angst haben muss, dass Mensch nie irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt oder Fragen, wie hoch ist überhaupt die Chance, eine Immobilie zu finden zu einem ordentlichen Preis in der Region, die zu unserem Konzept passen würde. Und dann ganz wichtig, gibt es schon andere Projekte in der Region? Genau, und für diesen ganzen ersten Schritt, diesen konzeptionellen, würden wir halt immer empfehlen, erstmal eine Zeit der Recherche irgendwie einzuplanen, schon als Projektgruppe und eventuell eben auch Interviews mit lokalen Strukturen oder Leuten, die aus der Region kommen, in der Szene irgendwie zu führen, um sich ein möglichst genaues Bild zu machen von den Regionen, die zur Diskussion stehen könnten. Genau, wenn die Region dann halbwegs fest steht, ist der Schritt 2, der ganz wichtig ist, Kräfte bündeln. Das ist was nach unserer Erfahrung meistens irgendwie übersehen oder vernachlässigt wird. Projekte entstehen aktuell meist so wie hier dargestellt. Ein Mensch hat irgendwo eine Stadt und eher zufällig hat sich an der einen Ecke und eher an der anderen Ecke irgendwo im Speckgürtel ein Projekt gebildet, die da so für sich allein stehen. Und zwischen den Einzelprojekten und zwischen Einzelprojekten und Stadt reißt dann im schlechtesten Fall irgendwann die Verbindung völlig ab oder es weiß gar keiner, dass es den jeweils anderen gibt. Entscheidend für die Gruppen ist unsere Erfahrung meist vor allem irgendwie die Beschaffenheit der Immobilie und ihr Preis, wo wir sagen würden, also das ist für politische Konzepte, die halt irgendwie über Selbstbespaßung und schöner Wohnen hinausgehen, gelinde gesagt Irrsinn. Und wofür wir plädieren, wäre eher sowas hier. Das heißt, viel mehr Sinn würde es machen, wenigstens in Distanzen sich irgendwie anzusiedeln, die wenigstens mit dem Fahrrad noch in leichter fahrbarer Nachbarschaft zu schon bestehenden Projekten liegen. Und wenn das irgendwie möglich ist, erhöhen lässt sich der Effekt, gerade in Richtung Stadt dann noch mit Gästezimmerpartnerschaften zwischen Stadt- und Landprojekten. Das ist was bei uns immer ganz oben irgendwie auf der Konzeptionsliste steht, sodass Leute eben Teilzeit wohnen können. Also beispielsweise ein Hausprojekt mit 15 Leuten irgendwie in Hinterpottschappel hält sich noch eine kleine WG in Dresden, um halt irgendwie bis zur Hälfte der Woche irgendwie ein Gruppenpennzimmer mit einem persönlichen Schrank und so weiter in der Stadt zu haben und eben damit auch ein bisschen emanzipierter zu sein vom öffentlichen Personennahverkehr, wenn man einfach mal wieder Bock hat, irgendwie auf einen harten Feierabend in der Küfer in der nächstliegenden Stadt oder ähnliches, dass Mensch einfach trotzdem noch Teil sein kann irgendwie der urbanen Bewegung, des urbanen Freundeskreises und irgendwie gleichsam ist das natürlich irgendwie auch auf dem Land möglich, dass Mensch zu Wohnprojekten in der Stadt irgendwie den Deal macht, wir haben hier auf dem Gelände einen Bauwagen oder ein Zimmer, der ist einfach euer spezielles Gästezimmer vom Hausprojekt, da könnt ihr von euch aus Leute reinquartieren und natürlich auch alle Leute, die in eurem Projekt wohnen, können hier immer mal spontan vorbeischneiden und hier quasi Halbzeit auf dem Projekt noch mitwohnen. Dieses ganze Vorgehen, Nachbarschaft und diesen Stadt-Land-Partnerschaften bringt eine ganze Menge Vorteile im Vergleich zu den Problemen, die wir vor uns genannt haben. Zum einen lässt sich die Wohnung irgendwie zwischen den Landprojekten wechseln, ohne gleich die ganze Region aufgeben zu müssen, weil das ist das, woran es oft scherbelt in den Landprojekten, dass Leute irgendwie so 6-7 Jahre in meinetwegen einen Dreiseitenhof gesteckt haben, den mit aufgebaut haben, auch irgendwie an der politischen Entwicklung des Dorfs mitgetragen haben. Und dann passt es aber irgendwie in der Hofcrew nicht mehr. Und dann hast du halt entweder die Option, alles, was du die letzten Jahre gemacht hast, irgendwie hinter dir zu lassen und wieder zurück in die Stadt zu gehen, oder dich halt zu zoffen, wer jetzt geht, und dann wird's hässlich. Wenn du aber 2-3 Projekte irgendwie in Dörfern nebenher hast, erhöht sich halt die Wahrscheinlichkeit, dass du das ganz unkonflikthaft irgendwie dadurch lösen kannst, dass du einfach ins frei werdende Zimmer im Nachbarprojekt einziehst. Und das würde sehr, sehr viel entspannen, unserer Meinung. Es entsteht außerdem eine gewisse Pluralität dann zwischen Projekten irgendwie in erreichbarer Nähe, was viele Streits gar nicht erst zur Eskalation kommen lässt, unserer Erfahrung nach, weil unterschiedlichen Schwerpunkten und Bedürfnissen in verschiedenen Projekten eher Rechnung getragen werden kann. Und es entstehen eben auch Angebote für Kultur in der Region, die nicht alle vom eigenen Projekt kommen. Also dann kannst du halt irgendwie, ich fahre von Wehlen nach Dittersbach und habe da mal ein Crust-Konzert, ohne dass ich was dazu getan habe. Als Beispiel. Genau, wenn es dann erstmal so ein bisschen was gibt, also mehr als ein Projekt, was realistischerweise halt nur 2-3 Kulturveranstaltungen zum Beispiel im Monat schaffen kann oder nur 1-2 soziale Strukturen schaffen kann, dann wird es auch attraktiver für Leute, sich einfach mal Einzelwohnungen oder WGs noch in der Region irgendwie anzumieten. Das heißt, es entstehen so eine Art ländliche Kieze oder die Möglichkeit besteht zumindest, was dann eben für so Projekte auf dem Land auch ganz, ganz viel wert ist und gewisse Geschäftsmodelle, für die es einfach eine gewisse Menge an Leuten braucht, die es interessiert, machen dann auch erst Sinn, zum Beispiel auf dem Dorf mit dem Nachbarprojekt eine Verbrauchergemeinschaft aufzumachen oder ähnliches. Oder eine Alternativkneipe, for example. Und genau, mehrere Projekte, die irgendwie in naher Entfernung liegen, bilden halt auch einen Anreiz, den öffentlichen Raum in den Ortschaften stärker zu nutzen. Oft haben wir es jetzt den Fall, dass Feste eben dann nur im eigenen Projekt irgendwie stattfinden, auf dem Hof oder ähnliches. Wenn du aber 2-3 Projekte irgendwie im 10-Kilometer-Radius hast, dann überlegst du halt auch mal, ob du einfach was auf dem Dorfplatz anmeldest. Und damit irgendwie viel, viel öffentlicher und viel, viel selbstbewusster agierst und viel, viel weniger privat, als du das sonst irgendwie gemacht hättest. Du kommst aus deiner Nische ein bisschen raus. Du triffst dich halt auch mal in der Mitte zwischen 2 Projekten irgendwie an der Straße auf dem Bier oder in der Kneipe. Du stickerst mehr, du plakatierst mehr, du bist irgendwie mehr draußen insgesamt in deinem Dorf. Es besteht dann halt auch mehr Potenzial, irgendwie mal genug Maße zu haben für kleine Demos oder Aktionen, was aktuell fast nie stattfindet in den meisten Landregionen, dass Menschen dann wirklich so die klassischen politischen Aktionen und den klassischen aktionistischen Diskurs auch mal in die Gemeinden trägt. Und personeller Austausch, Besuche und so weiter werden halt generell stärker angeregt, was wir beim Wendland zum Beispiel stark merken, dass da es fahren halt Leute auf Urlaub ins Wendland, wie Leute mal auf Urlaub nach Berlin fahren, um die Szene da mal kennenzulernen oder sich da mal die Strukturen anzuschauen. Das passiert wesentlich seltener, wenn Mensch einfach nur ein isoliertes Projekt irgendwie auf dem Land ist. Es entsteht potenziell generell ein Ruf von der Region, der neue Leute anzieht und Unterstützung und Zuzug fördert. Auch hier ist die Analyse, die bei uns in der Region schon Thema war, noch immer auf Mikroebene sinnvoll. Also sich nochmal konkret die einzelnen möglichen Ortschaften anzuschauen, wie die so drauf sind, weil es da massive Unterschiede vom Klientel, von der Dorfstruktur und so weiter geben kann. Hier können dann aber auch schon meistens die ansässigen Projekte weiterhelfen, weil die sich natürlich schon ein bisschen auskennen. Also im Wendland ist es einfach durch die Protestkultur entstanden mit den Castor, dass sich da überhaupt erstmal die Bevölkerung vor Ort teilweise krass radikalisiert hat und sich angefangen hat, mit linker Politik, linken Konzepten zu beschäftigen. Und parallel dann Leute, weil sie da eh irgendwie jedes Jahr sind, irgendwie die Region so schätzen gelernt haben, dass es nahe lag, wenn sie Landprojekte gründen wollten, die dort zu gründen. So, ne? Und dadurch hat die Region so eine gewisse Gravitation irgendwie erhalten einfach für. Und da gibt es auch zum Beispiel 1. Mai-Demos über die Dörfer und so. Genau, und prinzipiell plädieren wir halt dafür, dass wenn es Hausgruppen gibt, die örtlich nicht festgelegt sind, das haben wir auch in unserem Flyer stehen, auf den ich dann nachher nochmal komme, dass die halt in Austausch geraten darüber und dass, also ich würde sagen, pro Jahr gründen sich so ganz paar Landprojekte mit unterschiedlichen politischen Schwerpunkten irgendwie in Deutschland, aber wenn sich 3, 4 davon finden und einen ähnlichen politischen Drive haben und sich entschließen können, irgendwie zeitgleich irgendwie in dieselbe Ecke zu ziehen, hat das natürlich einen massiven Output. Viel mehr, als wenn die das einzeln machen würden. Auch schon, was gegenseitige Hilfe angeht, Kostenreduzierung bei der Anschaffung von Maschinen und so weiter. Und da laden wir halt Leute ein, uns Bescheid zu sagen, auch wenn sie gerade Landprojekte gründen wollen. Genau, dann Schritt 3 sind für uns überregionale PartnerInnen, was uns irgendwie von normalen, irgendwie linksradikalen Konzepten unterscheidet, ist, dass wir gerade als irgendwie Anarchistin und Anarcho-Syndikalistin irgendwie Vereinzelung und irgendwie lokales, regionales, nationales Denken irgendwie überwinden wollen und irgendwie globalen Blickwinkel entwickeln wollen gemeinsam, egal wo wir gerade abhängen. Und dafür ist der gegenseitige Austausch und die gegenseitige Zusammenarbeit beziehungsweise Solidarität irgendwie auf bundesweiter und internationaler Ebene für uns elementar. Und wie vorhin dargestellt, ist gerade das Abgeschnittensein von den Diskursen auf dem Land oft so eins der größten Probleme. Also dass man auch oft in den kleinen Städten und so weiter irgendwie neuere theoretische Debatten nicht so richtig ankommen oder die Zeit dafür nicht ist, weil es eben so wenig Support gibt, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Ebenso wie eben die personelle Knappheit insgesamt oft nicht zulässt, irgendwie eine breite Palette von inhaltlichen Themen irgendwie selber zu bespielen. Also sei es in der Weiterbildung, sei es in öffentlichen Veranstaltungen. Und da finden wir, dass Organisationen hier eine ganz wichtige Rolle spielen könnten, gerade für Landprojekte, eben weil die eine kontinuierliche Kommunikation und Diskussion im Idealfall aufrechterhalten, also immer mal wieder nachfragen, wie geht's bei euch? Oder wie im Falle der FAU ist es so, es gibt einfach Gelegenheiten mehrfach im Jahr, wo du quasi Statusberichte abgibst, wo alle voneinander erfahren, wie es gerade aussieht. Und dafür gesorgt wird eben, dass dieses Miteinanderreden nicht aufhört und Mensch eben auch dabei irgendwie einen Blick behalten kann, wo Mensch sich gegenseitig gerade weiterhelfen kann, weil Gruppe A irgendwie das hat, was Gruppe B gerade dringend braucht. Ist eben auch ein dankbares Forum irgendwie, einerseits für Erfahrungsweitergabe, andererseits für Unterstützungsgesuche, also seien das Bauwochenenden, seien das irgendwie Hilfegesuche von wegen kleines Landprojekt sagt, ey, wir haben so viel mit unserem Projekt zu tun, wir haben keine Möglichkeit, hier inhaltliche Veranstaltungen selber zu stemmen, bieten Organisationen eben die Möglichkeit, konkret zu sagen, können wir irgendwie mal 5, 6 Vorträge hier vor Ort haben. Und das erweitert dann eben enorm den Handlungsspielraum für so kleine Gruppen. Führt halt automatisch auch zu personellen Austausch, eben weil bei den meisten Organisationen die Treffen auch rotieren, die Trefforte. Und es liefert eben inhaltliche Inputs neben Vortragsreisen, auch durch Material, Zeitungen und so weiter. Bietet einen Kommunikationskanal auch auf internationaler Ebene und eine Mobilisierungsmöglichkeit für Aktionen und Events. Und nicht zuletzt auch eine gute Plattform, um finanzielle Mittel und irgendwie Mitstreiterinnen für Projektgründungen zu finden. Genau, wir haben jetzt mal hier exemplarisch irgendwie die uns am naheliegendsten Organisationen aufgezählt. Spannende Frage wäre, wie ums Ganze oder die Eltern zu so Nummern stehen, ob die da auch Dinger machen oder so strukturierte Hilfe, das wissen wir jetzt nicht. Bei den 3 Organisationen wissen wir es, dass sie es sehr gut tun. Genau. Und Schritt 4, ein langfristiges Konzept. Da linke Diskussionen meist weit weg von dem sind, was in den meisten Dorfgemeinschaften irgendwie alltäglich Thema ist, braucht es eine recht umfassende Idee davon, schon im Vorfeld am besten, wie A, eine Gemeinschaft oder ein Projekt irgendwie im Dorf akzeptiert und respektiert werden kann, also über welche Wege das irgendwie gelingen kann, irgendwie überhaupt erstmal als die Neuen einen Draht zu den Alten zu kriegen, was ja auf Dörfern oft generell schon schwierig ist, je nach lokaler Mentalität. Und ja, unserer Erfahrung nach passiert das am schnellsten, wenn man irgendwie eine sinnvolle Funktion in einem Dorf übernimmt. Daher da irgendwie Konzepte gleich mit an den Start bringen, ist sinnvoll. Genau, ein offenes Ohr haben irgendwie für die Diskurse irgendwie offen auf dem Land, also gerade wenn man sich im Vorfeld schon mit einer Region befasst, wo man hin will oder vielleicht schon ist, da irgendwie zuhören, was die Punkte sind, die immer wieder irgendwie in der Dorfgemeinschaft Thema sind, soweit Menschen da rankommen, worüber beschweren sich die Leute, was kotzt die Leute an, was sind die Lebenserfahrungen der Menschen, und dann dazu irgendwie eigene Standpunkte zu entwickeln als Gruppe, beziehungsweise sich zu überlegen, wie vermittelt Mensch die eigenen Standpunkte, die sicher oft von der inhaltlichen Grundlage ein ganzes Stück weg sind. Wie kann Mensch den Leuten das vermitteln, dass Mensch zwar zum Teil dieselben Symptome, die wahrgenommen werden, in der Gesellschaft scheiße findet, aber dafür andere Erklärungsansätze hat, zum Beispiel als die Asylbewerber. Wie kriegt Mensch das irgendwie kommuniziert? Und dann eben auch, wie können wir langfristig irgendwie Strukturen in Dorfgemeinschaften in Richtung Selbstorganisation verändern, also zum Beispiel kommunale Verwaltung oder ja, Pflege, Kindererziehung und so weiter. Genau, hier macht es unserer Erfahrung nach Sinn, Konzepte auf 3 bis 10 Jahre anzulegen. Das heißt nicht, dass sich Einzelpersonen prinzipiell irgendwie bei der Entstehung eines Projekts auf 3 bis 10 Jahre verpflichten müssen, unserer Meinung nach. Wichtig ist dann aber, dass so eine Konzepte dann eben von Anfang an irgendwie sich durch eine hohe Transparenz und Reproduzierbarkeit in den Projekten irgendwie auszeichnen und plausible Konzepte sind, damit eben auch ein Kommen und Gehen möglich ist, ohne dass es ständig eine Kurskorrektur geben muss im Gesamtprojekt. Heißt natürlich auch, dass nicht umgeworfen und nachgebessert werden kann und muss im Zuge des bestehenden Projektes. Wichtig ist aber vor allem realistisch zu betrachten, wie lang Prozesse in so einer Dorfgemeinschaft wie in der Stadt letztendlich auch brauchen. Im Dorf ist Mensch halt oft die erste Generation, die sowas versucht. Dadurch braucht es einfach länger, bis Mensch irgendwie angekommen ist, bis Leute irgendwie bereit sind, den eigenen Standpunkten auch zuzuhören, die ernst zu nehmen und sich das so ein bisschen eingeschliffen hat alles. Genau, Anarchosyndikalismus scheitert, da jetzt die Spezialisierung auf speziellen Anarchosyndikalismus und nicht allgemein linksradikale Projekte, scheitert in ländlichen Regionen oft irgendwie an der wirtschaftlichen Struktur. Also die anarcho-syndikalistische Bewegung in Deutschland ist sehr, sehr auf ordinäre Gewerkschaftsbewegungen gerade zentriert, wofür es auch sinnvolle Gründe gibt. Genau, das hat dann aber wenig Attraktivität in den meisten ländlichen Regionen, eben weil es sehr viele Familienbetriebe, Kleinbetriebe gibt, Connections im Ort irgendwie offene Arbeitskonflikte meistens unterbinden, also weil es eben nicht nur ist, du verscherzt es dir mit einem Arbeitgeber, sondern du verscherzt es dir auch noch mit der ganzen Familie vom Arbeitgeber, und der sitzt dann wieder im Ortsbeirat und der Ortsbeirat tut dir deine Baugenehmigung ausstellen und so weiter. Also da wird die Kiste halt oft sehr verfahren und du machst halt noch weniger das Maul oftmals als im Betrieben in der Stadt. Und dann kommt noch dazu, dass die UnternehmerInnendichte halt sehr hoch ist dementsprechend. Also wo es viele Kleinbetriebe gibt, gibt es logischerweise auch im Verhältnis weniger abhängig Beschäftigte. Genau, und damit ist halt auch generell schon weniger Potenzial, irgendwie da mit einer klassischen Gewerkschaftsarbeit jetzt in die Breite zu kommen. Unsere Konzepte dafür sind Know-how-Weitergabe und Agitation für die Entwicklung von Kollektivbetrieben als Alternative. Also zu sagen, okay, du musst ja jetzt nicht mega konfrontativ gegenüber deinem Chef sein. Du kannst einfach überlegen, ob du das, was du handwerklich auf dem Kasten hast, einfach mit 2, 3 Kollegen irgendwie selbst organisiert machst als Kollektivbetrieb. Das gibt's auch schon in vielen Regionen. Also zum Beispiel gibt's in Mittelsachsen ein großes Gehöft, wo jetzt mittlerweile 3 Kollektivbetriebe angegliedert sind. Ich glaube nie, dass die sich ordinär als Anarcho-Syndikalisten verstehen alle, aber es geht eben in denselben Drive. Und wo das eben dann auch in der Dorfgemeinschaft natürlich Thema wird. So, es macht jetzt jemand anders, wie der hat jetzt keinen Meister Müller, der ihn rumkommandiert, sondern die sind einfach cool miteinander und wursteln sich so durch. Genau, gerade im Handwerk ist das irgendwie zum einen für viele naheliegend, zum anderen irgendwie sind Handwerksbetriebe eh sehr populär irgendwie auf dem Land als Erwerbsform. Selbiges würde natürlich aber auch irgendwie im Tourismus und im Gastronomiebereich gehen, letztendlich auch in der Forst- und Agrarwirtschaft. Genau, und wo sowas einmal in einer Dorfgemeinschaft präsent ist, ist es mit, wenn Mensch das offensiv kommuniziert und eben auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit städtischen Strukturen so eine Art einmonatliche Beratungsstelle oder sowas aufmachen würde, sehen wir die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass Mensch das tatsächlich zu großer Popularität irgendwie schaffen könnte. Da rein spielt noch die aktuelle Idee der FOU bundesweit gerade, eine Föderation von gewerkschaftlichen Kollektivbetrieben aufzubauen, die sich auch gegenseitig wirtschaftlich unterstützen. Das würde eben nochmal einen zusätzlichen Vorteil bieten, in Abgrenzung irgendwie zur freien Marktwirtschaft oder zum freien Markt irgendwie, dass man sagen könnte, okay, ganz viele kleine Firmen gehen daran krachen, dass eben Investoren und so weiter dann doch immer mal nicht zahlen und dieser ganze Druck, der auf kleinen Betrieben lastet, ist schwer aushaltbar. Wir bieten euch hier ein solidarisches Betriebsnetzwerk, was irgendwie so einen größeren Ausfall auch mal gemeinsam auffangen kann, zum Beispiel, oder eine schlechte Konjunktur in einem Jahr oder einen Ernteausfall. Das könnte eben nochmal ein großes Maß an Attraktivität mit sich bringen, wenn es jetzt in den nächsten Jahren konsequent weiterverfolgt wird. Dann Erwerbslosen-Selbsthilfe ist was, wo wir in der FOU Dresden hier in der Stadt schon relativ gute Erfahrungen haben, was sich quasi 1:1 aufs Land übernehmen lassen würde und was da nochmal notwendiger ist, weil A, unserer Erfahrung nach hier im Umkreis in Dresden die Jobcenter nochmal wesentlich fieser sind in den Kreisstädten drumherum und gleichzeitig fast gar keine Hilfsangebote gibt für Betroffene, wo es in der Stadt doch noch neben der FAU einige gibt, die ganz cool sind. Wer würde Mensch dort quasi in eine absolute soziale Lücke quasi reingrätschen mit eigener Erwerbslosenarbeit? Ähnlich ist es mit dem Stellen von kollektiven Jugend- und Sozialstrukturen, also selbstorganisierte Jugendräume oder Ähnliches, wo Mensch einfach Anlaufpunkte bieten könnte zu gewissen politischen Mindeststandards. Das ist logisch, also keine Nazi-Scheiße. Das ist das, was die Jugendclubs, die Bürgerlichen verpasst haben, diese Standards zu setzen in vielen Jugendclubs hier in der Region, die daraufhin zu großen Teilen zugemacht werden mussten, weil sie halt de facto rechte Treffpunkte geworden waren. Und da könnte Mensch eine neue Welle von Jugendclubs zum Beispiel etablieren, die ganz notwendige soziale Struktur bilden würde und gleichzeitig irgendwie ein politisches Projekt wäre. Genau, das lässt sich irgendwie auch auf Kulturangebote wie Konzertlocations, Werkstätten und ähnliches, Sportvereine übertragen, die dann auch immer so beides sind irgendwie. Also einerseits irgendwie ein kultureller Beitrag in der Region und gleichzeitig aber potenziell, je nachdem wie die Frequentierung ist, auch das Potenzial haben, zum Beispiel einen coolen Kollektivbetrieb wieder abzugeben und irgendwie gleichzeitig wieder Erwerbsmöglichkeiten, selbstbestimmte Erwerbsmöglichkeiten für Menschen zu schaffen. Genau, was ich von meinem Dorf, also vom Dorf meiner Eltern ganz gut kenne, von meinen NachbarInnen, die auch so eine gescheiterte Kommune haben, ist, dass es auch ultra gut ist, Reproduktionssphäre ins Visier zu nehmen. Das heißt zum Beispiel kollektive Kinderbetreuung, da Ergänzungsfelder irgendwie zu bieten. Das ist bei unseren NachbarInnen passiert. Da gibt es quasi nochmal so einen extra Hort, um Lücken der Schulen und Kindergärten in der Region abzudecken. Und gleichzeitig haben die angefangen, so eine Yoga-Gruppe parallel laufen zu lassen, was de facto irgendwie, also Klischee von der Geschlechterverteilung wieder, aber de facto ist dieser Yoga-Treffpunkt dort der Hausfrauentreffpunkt geworden, eben weil die Kinder da die Möglichkeit haben, gleichzeitig in diesem Hort zu sein und halt alles ultra heteronormativ organisiert ist in diesem Ort, aber es ist halt trotzdem ein ganz spannender Punkt, weil dort mal alle oder ganz viele Hausfrauen aus der Dorfgemeinschaft irgendwie zusammenkommen und mal eine Möglichkeit haben, über ihre Lebensrealitäten als Hausfrauen sich eben auszutauschen, was eben eine Grundlage bilden kann wieder für emanzipative Prozesse auch in Richtung Antisexismus und Reproduktionsarbeit wieder neu anders organisieren, wo Mensch natürlich auch immer mal dann politische Ideen einstreuen kann oder da liegt dann eben mal Broschüre über Zweigeschlechtlichkeit und Arbeitsverteilung und so weiter rum und dann wird die vielleicht auch mal gelesen und diskutiert. Das sind so ganz, ganz niedrigschwellige Ansatzpunkte, die es irgendwie geben kann. Oder Treffpunkte für marginalisierte Gruppen irgendwie zu bieten, wie Refugees oder RentnerInnen. Auch da kennen wir ein Beispiel von einer ländlichen Struktur, das hat da allerdings die Linke gemacht, das ist aber eine ganz, ganz coole Idee, Die haben in MacPom in der einen Struktur haben die ein leerstehendes Haus einfach quasi enteignet als Kommune und haben da so eine Art sozialen Treffpunkt draus gemacht mit Schwerpunkt für RentnerInnen und bieten da eben Angebote an für alle RentnerInnen im Ort verschiedenster Couleur. Unter anderem, und das ist ganz wichtig, einmal im Monat lassen die auf kommunale Kosten einen Anwalt kommen für eine Rechtsberatung zu Rentenrecht, zu Erbrecht und so weiter, die den RentnerInnen im Ort mega weiterhilft. Also die ganz viel an der ökonomischen Situation von den Leuten auch verbessert hat, diese Beratung. Genau, und dann sehen wir irgendwie einen großen, wichtigen Punkt auch irgendwie die Teilnahme an Aktivitäten des Gesamtdorfs, auch wenn das, glaube ich, so der härteste Punkt ist, wenn Mensch irgendwie aus seiner schönen linken Blase kommt, sich dann irgendwie mit einem Cocktailstand mal aufs Dorf festzustellen oder so, das kann ganz schön brutal werden. Nichtsdestotrotz ist es ziemlich sinnvoll für die Akzeptanz in der Ortschaft und auch irgendwie die Vernetzung oder Kombination aus inhaltlicher Arbeit, außerparlamentarischer Einmischung in Lokalpolitik, also zum Beispiel bei diesem oder jenem einfach mal eine Initiative zu starten, ohne Ambitionen zu entwickeln, sich in diesen Ortsbeirat wählen zu lassen, oder Interessensverbände. Und natürlich geht auch so politische Arbeit wie antifaschistische Arbeit und ist auch notwendig, muss halt nur schlau vermittelt werden, wenn Mensch das macht. Ist aber nicht unmöglich. Genau, das sind alles so potenzielle Konzeptteile. Gleichzeitig sollte eben da auch immer mitgedacht werden, dieser Schritt, wie lässt sich die Projektdichte in der Region insgesamt fördern, damit wir auch quantitativ irgendwie vorankommen. Die Schritte nochmal zusammengefasst, richtige Region wählen, Kräfte bündeln, überregionale Partner suchen, ein langfristiges Konzept entwickeln und los geht's, im Idealfall. Jetzt will ich ein bisschen erzählen, was wir konkret machen als Schwarz-Rote BergsteigerInnen beziehungsweise auch so als FAU im Elbsandsteingebirge. Prinzipiell gibt es uns seit 2009, also länger als die FAU in Dresden, als Schwarz-Rote BergsteigerInnen. Wir waren damals noch in der allgemeinen anarchistischen Lokalföderation hier in Dresden aktiv, im libertären Netzwerk. Und das ist dann irgendwann, hat sich dann irgendwann aufgelöst, die FAU blieb übrig und wir haben uns als AG in die FAU eingereiht. Genau, und was wir damals schon gemacht haben, war eben zusammen mit anderen die kollektive Bewirtschaftung von Berghütten. Wir haben da so ein paar kleine im Elbsandsteingebirge eben. Das hier heißt konkret, in der Bewirtschaftung heißt Baueinsätze, Einmietungen, Finanzielles und zusammen mit anderen Zusammenhängen eben Klausuren organisieren, kleine Politikveranstaltungen organisieren, die dann meistens durch die Eigentumsverhältnisse dort leider intern beworben werden müssen. Genau, und dazu gehörte aber auch schon immer eben Bergsport, daher auch der Name. Das heißt Wandern und Klettern und gehörte aber auch schon immer Gedenkarbeit irgendwie an die faschistische und antifaschistische Vergangenheit der Region. Als wir angefangen haben mit der ganzen Sache, waren wir ein paar ganz wenige Verrückte und die meisten linken Leute aus Dresden haben sich nicht getraut, ins Elbsandsteingebirge zu fahren, weil es als so braun galt. Also es waren wirklich ganz wenige, die da ab und zu mal einen Fuß reingesetzt haben. Das ist das, was ich vorhin auch meinte, mit der gibt es schon Frequentierung von Linken und Anarchos. Und wenn nein, haben wir eine Chance, das zu ändern, dass dort keiner einen Fuß reinsetzt, war so die ersten paar Jahre ein Hauptteil unserer Arbeit. Also erstmal zu ermöglichen, dass wir uns dort UnterstützerInnen überhaupt besuchen oder wir dort Leute hinziehen können in die Region. Genau, das haben wir unter anderem auch dadurch gemacht, dass wir eben auch Urlaubsangebote einfach für Leute haben. Also wir machen eben nicht nur politische Veranstaltungen, sondern als AG bieten wir auch an, wenn irgendeine FAU-Gruppe zum Beispiel oder eine Antifa-Gruppe aus dem Ruhrpott sagt, ey, wir hätten Bock im Elbsandsteingebirge ein bisschen Urlaub zu machen, wisst ihr was, wo man pennen kann, wisst ihr, wo es nett ist, dann organisieren wir die Pennen und wenn es zeitlich irgendwie geht, bieten wir auch an, ja, wollt ihr den ersten oder die ersten 2-3 Tage irgendwie eine kleine Sightseeing-Führung und dann latschen wir halt mit den Leuten durch die Kante und erklären es auch einfach ganz touristisch, wie die Region ist und natürlich geht es dann trotzdem um Politik, aber wir bieten auch so niedrigschwellige Erholung einfach an. genau, gleichzeitig haben wir dann irgendwie dieses Gedenkarbeitsding ausgebaut in den letzten Jahren. Also mittlerweile ist es so, dass wir eine Reihe von inhaltlichen Wanderungen haben, die verschiedene Leute von uns führen können. Was dann so aussieht, dass wir irgendwie an Orte gehen, an denen es irgendwie zu NS-Verbrechen kam, also zum Beispiel ehemalige KZ-Außenlager oder ähnliches, aber auch irgendwie Orte, wo illegale antifaschistische Literaturtransporte stattfanden oder Leute über die Grenze in Sicherheit gebracht wurden und erzählen da die Geschichten mit O-Tönen, mit dem, was wir an eigener Geschichtsrecherche bis jetzt gemacht haben, mit Fotos und anderen Originaldokumenten, zum Teil Kopien von Flugblättern und Plakaten von damals, und versuchen dann eine sehr bildliche Bildungsarbeit, geschichtliche Bildungsarbeit einfach zu machen und eben auch dabei immer weiter zu recherchieren und immer mehr Fakten irgendwie und Forschung auch zutage zu fördern. Mittlerweile wird es auch ein bisschen praktischer, also wir installieren mittlerweile auch eigene Gedenktafeln in der Region. Und auch über diese Gedenkarbeit, also das ist einer von vielen Aspekten, wie wir irgendwie auch mit Leuten von vor Ort irgendwie ins Gespräch kommen, die das bemerken, was wir da in Bildungsarbeit machen und das gut finden, wo sich irgendwie Kontakte ergeben nach vor Ort. Ähnlich ist es mit dem Bergsport, wo wir auch zugelegt haben, also wo wir einfach auch viele bei uns in der AG mittlerweile einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt haben und wir irgendwie gewisse sportliche Leistungen irgendwie auch schaffen wollen, gerade beim Klettern, und uns da aber auch mit Ethik und Verhältnis zum Sport und Naturschutz und so weiter auch inhaltlich wieder beschäftigen und gleichzeitig irgendwie in diese Klettersportkultur auch wieder diese Gedenkarbeit reintragen, wo wir dann auch mitkriegen, wer ist irgendwie in den Sportverbänden irgendwie eher die linke Fraktion und wo gibt es ja Überschneidungspunkte. Ähnliches dann wiederum mit Naturschutz, also womit wir uns auch auseinandersetzen, was ist irgendwie, also Elbsandsteingebirge ist zu ganz großen Teilen irgendwie Nationalpark, wo wir uns inhaltlich wieder damit auseinandersetzen, wie stehen wir zu der Naturschutzkonzeption, die da vor Ort gefahren wird, was ist unsere Kritik daran, wo sollte auch mehr selbstverwaltet laufen in Sachen Naturschutz und weniger zentral organisiert durch irgendwelche staatlichen Behörden. Und wo wir aber auch aktive Weiterbildung machen mit, was ist rote Liste, wie sieht Naturschutz effektiv für die Leute aus, die irgendwie die Umwelt konsumieren und ähnliches. Genau, das sind so die touristischen und inhaltlichen Faktoren, mit denen wir da arbeiten. Und parallel versuchen wir aber eben auch ganz klassisch gewerkschaftlich mehr und mehr anzukommen. Also zum einen, indem wir irgendwie mit Leuten quatschen, die wir bei der Arbeit antreffen vor Ort. Mittlerweile wohnen auch ein paar von uns vor Ort dort. Wir hatten jetzt ein einwöchiges Wanderseminar, da sind wir durch viele, viele Orte gekommen, haben da zum Beispiel plakatiert, haben extra Werbesticker für die Region entworfen in der letzten Zeit, die wir in den Dörfern lassen, haben ein vierseitiges Anschreiben, wo wir die Idee von Anarchosyndikalismus erklären, wo wir versuchen, Stück für Stück an alle Briefkästen im gesamten Elbsandsteingebirge mal vorbeizukommen und die da reinzuhauen und eben sehr, sehr flächig irgendwie da bekannt zu sein. Wir sind bei politischen Aktionen, wenn welche stattfinden, selbst wenn die nicht total unser Bier sind, versuchen wir erstmal präsent zu sein. Das heißt, bei Nummern gegen die NPDE und solchen klar antifaschistischen Geschichten. Gleichzeitig waren wir aber auch beim Osterfriedensmarsch der Linken dieses Jahr das erste Mal und haben da irgendwie unsere Positionen mit irgendwie zur Schau getragen und haben jetzt zum Beispiel auch einen E-Mail-Verteiler angelegt für die ganze Region, wo wir versuchen, möglichst viele E-Mail-Adressen einzusammeln und so eine Art Netzwerk der coolen Leute irgendwie zu bilden über so einen Radius von 25 Kilometern. Genau, und haben dann jetzt ganz konkret, also mit den politischen Aktionen und der Pressearbeit wäre noch zu sagen, dass wir da eben auch schon sehr oft in den Medien gelandet sind, obwohl wir überhaupt nicht viel gemacht haben, aber eben weil es so skurril ist, anarcho-syndikalistische Gewerkschaft in Bad Schandau, verrückt, haben wir da zum Teil mit einer Demo 5 Presseartikel gelandet und unsere Gegendarstellung wurde zur Hälfte abgedruckt und sowas. Das sind eben diese Pressemöglichkeiten, was ich meinte, die ergeben sich auf dem Land ganz anders. Und genau, was wir vorhaben, das ist nur veraltet, dieses einwöchige Wanderseminar haben wir dieses Jahr gemacht, das war nochmal großer Schritt nach vorne. da ist auch so ein bisschen Musik, Subkultur irgendwie dran angelegt und so Merchandise-Kultur. Also wir haben so eigene T-Shirts, wir haben diese samtenen schwarz-roten Tücher und sowas, die wir zum Teil selber herstellen. Also so Gimmick-Herstellung ist auf jeden Fall auch noch so ein Feld von dem, was wir machen, und da so ein bisschen eine freundliche Anarcho-Land-Subkultur irgendwie zu etablieren. Genau, gleichzeitig würden wir uns halt wünschen oder suchen wir ganz massiv irgendwie nach Arten und Weisen, wie wir Musikveranstaltungen in die Region tragen können, weil es da so gut wie gar nichts mehr gibt, obwohl das in der DDR gab es halt auf jedem zweiten Dorf, gab es so einen Dorfsaal, und da spielte dann Hardrock oder auch so DDR-Punk. Also das war durchaus drin mal in der Region, ist dann halt nach der Wende alles weggefallen sukzessive. Und Mensch merkt, aber wenn mal irgendeine Rock- oder Blues-Veranstaltung ist, selbst Black Metal, Hauptsache es ist irgendwas und es kommen Leute so, und da gibt es ganz, ganz viel Durst auch nach einem kulturellen Leben irgendwie. Und da sind wir eben gerade auf der Suche, wie können wir das irgendwie befriedigen. Also wie können wir Orte finden, wo wir einfach mal erstmal Konzerte machen können, die erstmal auch gar nicht so hochtrabend politisch daherkommen, sondern einfach wer Nazi-Klamotte trägt, darf halt nach Hause gehen. Und aber ansonsten sehr, sehr niedrigschwellig alles halten. Und dann, wenn du willst, kannst du dir halt einen Flyer irgendwo beim Bier mitnehmen. Aber es wird dir auch nie irgendwie aufgedrängt, dich damit jetzt mega viel zu befassen. Dann haben wir, gibt es bei uns mehrere Leute, die hinziehen wollen in die Region und ein libertäres Begegnungszentrum schaffen wollen. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil wir irgendwie diese Kultur- und Bildungsarbeit, die wir vor Ort schon machen, gerne sichern wollen. Das Gelände oder die Gelände, die wir gerade dafür benutzen, sind entweder ungeeignet oder auf die Dauer nicht sicher. Und deswegen gilt das auch vor allem erstmal der Sicherung unserer bisherigen Arbeit. Genau dafür haben wir halt eine relativ große Spendenkampagne, wo wir schon ein paar Artikel veröffentlicht haben in Szenemedien, wo es da diese Flyer gibt, die ihr euch dann gerne noch alle mitnehmen könnt. Genau, und wo wir auch merken, Stück für Stück kommt da halt auch Kohle rein. Und worum es uns aber auch geht, ist eben dieser Kontakt zu anderen Projektgruppen, wo wir gerade mit zwei, dreien in Kontakt sind, die sich das auch vorstellen könnten, im Elbsandsteingebirge eventuell sich anzusiedeln, und wo eben auch Know-how-Austausch und gegenseitige Hilfe zugesichert wird. Dann irgendwie mehr Angebote irgendwie, also mehr Beratungsangebote für Kollektivbetriebe eben jetzt zu entwickeln in der nächsten Zeit, steht groß auf dem Programm, und zwei, drei Leuten wurde eben auch so ein Tourismus-Kollektivbetrieb als erster Schritt und auch zur Ermöglichung eines Dorthinziehens irgendwie auf dem Herzen liegen, das zu schaffen, als ersten Kollektivbetrieb irgendwie in der Region. Zu sagen ist, oder womit wir sehr rangieren in unserer Region, um das mal so ein speziell als Praxisbeispiel zu nehmen, ist eben eine relativ starke antifaschistische Geschichte in der Region, auf die wir uns halt viel beziehen, die diese Bildungsarbeit am Ort überhaupt erst so ermöglicht. Dann gleichzeitig irgendwie starke Bundeswehrpräsenz, irgendwie Bundeswehrstandorte in der Region, die politisch thematisiert gehören, die auch viele Leute schon jetzt kacke finden, gerade weil über dem Naturschutzgebiet öfters mal die Tiefflieger üben, was auf ziemlich viel Unverständnis stößt. Es gibt einen Haufen Nazis, was viele Leute nicht geil finden. Und Naturschutz ist ein großes Thema in der Region. Gleichzeitig hat die Region immer mehr abgebaut. Es gibt viele Jugendliche, die völlig perspektivlos sind, was ihre berufliche Zukunft angeht. Das wird einem im Regelfall auch schon in den Schulen vor Ort vermittelt, dass das so sein wird, wenn Mensch da aufwächst. Also da gibt es auch viel bauchigen Klassenhass, sag ich mal, an dem Mensch anknüpfen kann. Genau, es ist eine Urlaubsregion, wo eh schon viele Leute zum Klettern und Wandern hinfahren, die auch links sind. Das heißt, Mensch hat relativ viele Schnittpunkte zur Vernetzung überregional, und eine ganze Zeit selber rumfahren zu müssen. Und gerade für so ein Tagungszentrum ist es halt praktisch, weil halt direkt in der Region Züge nach Budapest, Bratislava, Wien, Berlin, Hamburg und so weiter halten. Also die Zugverbindung könnte nicht besser sein, eben weil es so ein Bahndrehkreuz ist. Das sind so die Aspekte, mit denen wir in unseren Konzepten rangieren, als das begünstigt unsere Projekte, wenn wir dort welche aufbauen. Genau, dann habe ich euch noch für den Epilog quasi so ein paar Bilder von unseren Aktionen mitgebracht. Jetzt noch vielleicht zuletzt zur Frage, wie Mensch uns supporten kann oder kennenlernen kann. Prinzipiell ist es cool, wenn wir Spenden kriegen oder es irgendwelche Möglichkeiten gibt, meinetwegen über Stiftungen irgendwo Vorträge zu halten über das, was wir machen und dann irgendwie ein bisschen Honorar von der Uni abzuquetschen oder ähnliches, um einfach mehr Finanzkraft zu kriegen für den Aufbau dieses libertären Zentrums, was wir vorhaben, weil wir da eben schon auf ein recht großes Gelände mit Platz für wenigstens 80 Leute irgendwie planen, mit einem entsprechend großen Veranstaltungsraum, mit Möglichkeit für Konzerte und ähnlichen. Und dann soll das ja auch noch halbwegs gut angebunden sein und halbwegs schön aussehen. Das heißt, ein bisschen Kohle werden wir brauchen. Dann sind wir vor allem darauf angewiesen, dass das Leuten erzählt wird, dass es uns gibt, dass es diese Angebote vor allem gibt für Weiterbildung. Also ein Mensch kann bei uns Wanderseminare eben zu dieser NS-Geschichte anfragen und die schneiden wir dann speziell irgendwie auf die Gruppen zu, die das in Anspruch nehmen wollen und entwickeln das Konzept zusammen für die Zeit. Ähnliches gilt bei Urlaub eben oder einfach nur Unterbringung. Das ist halt schön, wenn das weitererzählt wird, weil wir auch versuchen, unsere Bettenkapazitäten regelmäßig noch ein Stück zu erhöhen und dann natürlich eine Auslastung auch super ist. Wenn ihr Projektgruppen trefft, die regional nicht fixiert sind, erzählt denen, dass es irgendwie hier diese Gruppe gibt und die gern Beratung dafür macht, wie die Region ist und ob das Sinn macht für die jeweilige Projektgruppe. Und ansonsten, ich habe noch so ein paar Feedbackbögen mit, bin ich froh, wenn es Feedback auf den Vortrag gibt und ja, freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke.